Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du auch, du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja!
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hey, herzlich willkommen. Tarkan Bakci hier. Gegenüber sitzt Christian Huber.
Sagen wir jetzt die ganzen Namen immer.
Ja, ich habe oft gehört, dass Leute unsere Stimmen nicht zuordnen können. Mein Handy ist wieder runtergefallen. Und dann sehr enttäuscht sind, wenn sie merken, dass mein Gesicht zu meiner Stimme und dein Gesicht zu deiner Stimme gehört.
Aber für wen ist es die größere Beleidigung und für wen ist es das größere Kompliment? Ich krieg auch manchmal diese Mails, wo Leute sagen so, ach, du bist der.
Ja, ich glaube,
das schwingt immer sowas mit.
Ja, ich glaube, das ist aber für keinen von uns gut.
Nee.
Du willst nicht mit meiner Stimme assoziiert werden und ich nicht mit deinem Gesicht. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Naja, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Maskenpflicht ist weg. Gerade eben gelesen, Quarantänepflicht.
Ja, ist ein Hin und Her, ne?
Ist ein
Ping-Pong-Spiel. Weiß man jetzt nicht genau.
Ich finde es super lustig, dass also Karl Lauterbach dann geschrieben hat, war ein Fehler, ich hätte das nicht, wir machen das doch mit der Quarantänepflicht, ist doch nicht freiwillig. Mhm. Und das hat er um 3 Uhr nachts getwittert.
Oh,
das habe ich auf dem Weg hierhin noch gelesen und ich fand es so lustig, weil wenn du und ich mal rausgehen und so einen trinken, ne? Und dann am nächsten Morgen aufwachen und sehen so Fotos von uns, wie wir auf den Tisch getanzt haben und so, dann meinen sich, oh, peinlich. Bei Politikern anscheinend, boah, Karl, Alter, gestern Nacht crazy, oder? Du hast die Quarantänepflicht aufgehoben. Was? Oh, fuck. Oh, nein. Oh, shit.
Ja, eigentlich, wenn man weiß jetzt nicht, ob er betrunken war, aber wenn man so einen Tweet loslässt, kriegt man, glaube ich, eigentlich einen Job im Social-Media-Team vom ZDF-Fernsehrat.
Oh, heute sehr topical.
Ja, hat auch so gut das war es auch schon wieder. Mehr habe ich nicht mehr gekriegt in der letzten Woche.
Hat, glaube ich, aber auch so an sich nicht mehr mitbekommen. Irgendjemand auch vom Twitter-Team des ZDF-Fernsehrats hat betrunken getwittert, also wirklich.
Also mutmaßlich betrunken, ne? Man weiß es nicht, oder?
Also er hat in den Tweets gesagt, dass er betrunken ist, das weiß ich nicht. Aber auch also
irgendwie auf einen Tweet von Igor Levit, ich weiß nicht mehr ganz genau. Igor Levit, glaube ich, hat ein Foto gepostet von einem Flügel, also von so einem großen Klavier. Und da auf dem Hocker, glaube ich, stand eine Bierflasche. Und die haben irgendwas Anzügliches, hat der ZDF-Fernsehrat.
Naja, Igor Levit hat halt natürlich den Social-Media-Move gemacht, eine offene Frage stellen. Ja. Wonach sieht das hier aus? Ja, genau, was könnte sowas. Das sein, damit viel Interaktion herrscht? Weil ganz im Ernst, wenn Igor Levit oder wenn Materia irgendwie fragt, hey, wo kommt ihr eigentlich her? Ost oder West? Wird mich voll interessiert. Dann ist interessiert den Scheiß. Die Leute wollen einfach nur Interaktion.
Aber Igor ist anders. Liebe Grüße an Igor.
Keiner, nicht mal wir sind anders. Sorry, da muss ich jetzt mal ganz kurz Aufklärungsarbeit leisten. Wann immer euer Lieblingsinfluencer, Influencerin, euer Lieblingspromi im Internet eine offene Frage stellt, der interessiert sich einen Scheiß für eure Antworten. Das ist ein Social-Media-Team.
Seht ihr das auch so? Schreibt es uns in die Kommis.
Das einfach nur Interaktion will.
Kommis auch, vor allem sagt kein Mensch mehr.
Und dann hat das ja der Fernsehrat, der offizielle Account, geschrieben, weil da stand halt eine Flasche auf dem Hocker. Das sieht aus wie Anal Insertion oder so.
Ja, also ich wusste nicht.
Von wegen, dass das ein Dildo ist, irgendwie dem man anal. Und oh, das war es halt so.
Und hat Igor Levit aber nicht geantwortet, ihr sollt doch nicht in der Arbeit trinken. Und dann haben die nochmal geantwortet, machst du doch auch immer. Und dann dieser Smiley, der so Klaus Kleber-mäßig ein bisschen zur Seite verrutscht ist.
Ja, es war eine Vollkatastrophe. Und es war super eigenartig, weil die haben ein sehr spezifisches Fachwort für diese anale Insertation benutzt. Also irgendjemand beim ZDF-Fernsehrat weiß genau, wie das funktioniert.
Oder ist wirklich tief und sehr schnell bei Wikipedia eingetaucht.
Ja, das finde ich also Respekt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die sind konservativer. Und,
vor allem ist auch der offizielle Twitter-Account des ZDF-Fernsehrats.
Ja, fantastisch. Ne?
Fantastisch, das stimmt alles. Aber weil du meintest, die Maskenpflicht ist weg. Ich sehe trotzdem, Gott sei Dank, immer noch sehr viele Leute mit Maske. Hatte ich einen komischen.
Wurdest du schon mal angesprochen?
Nee, ich setze eine auf.
Deswegen wurdest du auch.
Ach so, nee, bisher noch nicht, aber mir ist was anderes passiert. Und zwar, ich habe eine Rewe-Lieferung gekriegt. Und der Arbeiter von Rewe hat uns die Tüten halt hochgetragen, das Treppenhaus hochgeschleppt und hatte keine Maske auf, was ich voll okay finde, weil es ist wahnsinnig anstrengend, mit Maske stirbst du einfach und ich kann ja auf Abstand gehen, wenn er das hochstellt.
So. Naja, also man könnte jetzt argumentieren, ohne Maske stirbst du auch.
Aber das finde ich, damit.
So. Alles klar.
Und ich hatte aber eine Maske auf. Und stehe von ihm so 5 Meter entfernt auf der hinteren Seite des Gangs und lasse ihn die Tüten, wo ich das Trinkgeld hingelegt habe, vorne an der Treppe abstellen. Und winkst du und sagst so, danke, war alles dabei? Er so, ja. Und ich deute auf meine Maske und sag so, tragen ist besser jetzt ohne Maske, ne? Und er guckt mich mega böse an. Ich so, ohne Maske ist besser, ne? Und er schüttelt den Kopf, wütend, und geht.
Ja.
Und ich habe drüber nachgedacht und ich bin jetzt der festen Überzeugung, er hat mich nicht verstanden.
Nein, ich kann nicht
genau passen. Und er denkt, ich halt ihm vor, dass er keine Maske
genau.
hat.
Genau, hätte ich auch genauso interpretiert. Und zwar dieses Passiv-Aggressive, das ist ein Ruheabteil, ne? Oh Mann. Sie wissen, dass das ein Ruheabteil ist.
Wollte nett sein.
Weißt du, statt zu sagen, sorry, sind ein bisschen zu laut, dieses Passiv-Aggressive, Ruheabteil ist das hier.
Ruheabteil.
Ohne Maske ist besser, hm?
Ja,
tragen ohne Maske besser, hm?
Fuck.
Ja, nee, das war ein Reinfall, Alter. Ja, also Mist. Wirklich. Ja, ich habe zum ersten Mal diesen Twitter-Moment gehabt, den viele zitieren. Auf Twitter feiern sich ja dann alle, und dann, wenn jemand herkommt und sagt, sie müssen keine Maske mehr tragen, dann sage ich den coolen Spruch oder den coolen Spruch.
Ein Zweijähriger hat gesagt.
Ja, und mir ist es wirklich passiert, dass jemand gesagt hat, man muss ja keine Maske mehr tragen, seit 1. Mai.
Wo war das?
Das war nicht beim Einkaufen.
1. April, ne? Nicht 1. Mai.
1. April. Ja. Genau. Das war nicht beim Augenkaufen, das war bei einem draußen tatsächlich, bei einem, bevor ich wo reingegangen bin. Mhm. Und die Person kam da gerade raus. Und ich hatte mir auch schon auf Twitter so ein paar coole Sprüche runtergezogen und dachte, ah, guck mal, den kann ich irgendwie mir parat legen, falls es passiert. Ich bin bereit.
Ja.
So, ist auch keine Hosenpflicht. Trotzdem gehe ich nicht ohne Hose aus dem Haus oder so. Und in dem Moment, weil es dann wirklich passiert ist, war ich so perplex, dass ich einfach nur, danke für den Hinweis gesagt habe.
Und hast du dann auch runter? Nee, trotzdem.
Nee, habe ich trotzdem auf. Und dann bin ich der Person danach wieder begegnet und hatte die Maske noch auf und habe mich geschämt, weil ich dachte, oh nein. Und die hat gesehen, dass ich noch die Maske trage und ich weiß nicht, das war ganz unangenehm.
Aber du hast dich dafür geschämt, dass weil die Person denken könnte, dass du trotzdem noch Maske, dass du so dumm bist und trotzdem noch eine Maske aufsetzt.
Ja, und weil ich vor allem vorher auch gesagt habe, oh, danke für den Hinweis.
Ach so, okay.
Und dann immer noch Maske trage,
Was war das für ein Mensch?
War eine Frau Mitte, Ende 30.
Okay.
Und ich glaube auch, sie meinte es nicht böse, sondern die hat es wirklich nicht mitbekommen und hatte selber noch eine Maske in der Hand und hat gerade eben erfahren,
Es
herrscht keine Maskenpflicht und wollte mich aufklären.
Wie war es denn im Zug? Du warst doch unterwegs nach Paris.
Ich war in Paris.
Ja.
Dup, 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 dup. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Wie so ein Abiturient. Nationalhymne. Ja, das wäre geil als Nationalhymne. Da würde ich auch mitsingen, ganz im Ernst.
Ja, hätte auch Özil mitgesungen damals wahrscheinlich.
Deutschland, Deutschland, Deutsch, Deutschland. Hä, das finde ich geil. Ja, ich war in Paris, ich habe gedreht, ich war tatsächlich beruflich da. Ab Ende Juni, glaube ich, kann man sehen, wofür.
Kannst du mir erzählen?
Ich weiß es nicht. Ich bin im ZDF zu sehen als einer von 2, 4, 6 Reportern, glaube ich.
Etwas Journalistisches,
also genau, Seriöses. Genau, es ist was sehr Seriöses. Aha. Und zwar ZDF Zoom ist da, glaube ich, der Vorgänger. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich sagen darf und was nicht, aber man kann es ab Ende Juni sehen. Ist ein Doku-Format. Mhm. Und als ich nach Paris bin, das war nur für eine Nacht, ich habe mit jemandem gesprochen da, der so wichtig ist, dass ich nach Paris dafür musste. Und ich dachte, geil, schön den Eiffelturm, ich liebe den Eiffelturm. Schön das Louvre und so alles
einmal abhaken. Warst du das erste Mal in Paris?
Nee, nicht das erste Mal, aber seit langem mal wieder. Und ich dachte, da mache ich alles. Also ja. Ich nehme alles einmal mit.
Croissants essen.
Croissant und voulez-vous, je m'appelle, alles, einfach alles. Baguette. Ja. Und nach den Dreharbeiten war ich so fertig, ich habe es nicht mehr gepackt und habe dann beim Nachhauselaufen so aus der Ferne den Eiffelturm gesehen, dachte, ja, gut genug, das kann ich immer behaupten. Ich habe so ein bisschen Eiffelturm noch mitgenommen, habe ein Foto gemacht nachts und bin dann in so ein Hotelzimmer, wollte schlafen, habe es noch gepostet, so, hey, ich war hier in Paris, guck mal, und ich habe jetzt kein Sightseeing gemacht, aber immerhin von Weitem den Eiffelturm
gesehen. Ja, das habe ich gesehen.
Und dann kam Nachricht mit, du musst das löschen. Das ist illegal.
Auch das habe ich gelesen, ich habe es nicht verstanden. Die haben geschrieben, es ist dieses Foto, das du gepostet hast, ist illegal.
Ja, und ich habe dann recherchiert und es stimmt. Es ist folgendermaßen, Patentrecht ist in Frankreich nochmal ein bisschen höher wertgeschätzt als in Deutschland. Das heißt, in Deutschland gibt es das Panoramarecht. Also wenn ich jetzt irgendwie einfach die Landschaft fotografiere und da ist irgendwas mit drauf, was irgendwie urheberrechtlich geschützt ist, dann ist das egal, weil ich habe ein Panorama fotografiert und ich habe das Recht, dieses Panorama zu fotografieren. In Frankreich ist das nicht so. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwas urheberrechtlich Geschütztes mit fotografiere, dann sticht das Panoramarecht. Und beim Eiffelturm ist nicht der Eiffelturm an sich urheberrechtlich geschützt, sondern die Lichtshow. Und es ist so, dass irgendwie nach 80 oder 100 Jahren verfällt das Patentrecht.
Ja.
Und diese Lichtshow wurde aber erst, ich glaube, 1800, keine Ahnung was, auf jeden Fall so, dass es noch nicht verfallen ist, das Patentrecht. Das heißt, rein theoretisch, wenn eine Lichtshow am Eiffelturm ist, dann hat diese Firma, die diese Lichtshow macht, das Patent auf diese Lichtshow und ich darf es nicht abfotografieren. Das wäre wie, wenn ich bei den Avengers irgendwie den Film mit Film und dann veröffentliche.
Steht da doch.
Ja,
also ich darf kein Foto.
Nein, die haben theoretisch das Recht zu sagen, dieses Foto, das ist illegal, das du gepostet hast und wir
müssen
Konsequenzen,
Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Ich glaube, die schießen dir ins Knie tatsächlich. Keine Ahnung. Das Ding ist auch, das machen so viele Menschen, weil es halt ganz viele Leute nicht wissen.
Ich wusste es nicht.
Dass irgendwie man eigentlich nichts zu befürchten hat. Es sei denn, man macht das wirklich für kommerzielle Zwecke. Also jetzt, wenn man ein großer Blogger ist oder, keine Ahnung, Blogger ist auch so ein 90er-Jahre-Wort, wenn man Influencer ist oder irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber wo geht das los? Also du hast jetzt auch nicht so wenig Instagram-Follower.
Ich glaube, weil ich damit kein Geld mache, also wenn ich jetzt irgendwie Werbung für was machen würde und im Hintergrund sieht man die Lichtshow, keine Ahnung.
Ah, okay.
Aber ich habe mich dann nicht getraut, ich habe es wieder gelöscht.
Ja, ich auch, klar.
Und die haben dann, also auf der offiziellen Seite vom Eiffelturm steht, wenn man da reinschreibt, Copyright, irgendwie Lichtshow, was auch immer, dann drücken die mal ein Auge zu, dann ist das nicht so schlimm.
Aber es also hätte ich schon lustig gefunden, wenn du dafür in den Knast gegangen wärst in Frankreich.
Das wäre mega geil. Dann sitze ich so und neben mir der Typ, ich sitze für 6-fach Mord. Und der andere so, ja, ich sitze, weil ich irgendwie 10.000 Euro geklaut hat. Und dann sage ich, ja, ich habe den Eiffelturm bei Nacht fotografiert. Und alle anderen so, wow, holy fuck. Mit dem will ich nichts zu tun haben.
Isolationshaft.
Ja, also wenn man den Eiffelturm bei Tag fotografiert, kein Problem. Mhm. Aber die Lichtshow, das ist urheberrechtlich geschützt. Die darf man nicht verbreiten.
Aber du meintest auch vorhin, du musstest nach Paris, weil der Mensch, den du interviewt hast, so wichtig ist.
Ja.
Du musst extra hunderte Kilometer mit dem Zug fahren.
Ja, es ist tatsächlich kein
Wer ist es?
Es ist kein Lokaljournalismus mehr. Ich habe gemerkt, ich habe einen Riesenschritt gemacht. Meine journalistische Karriere ist ja nach dem Lokaljournalismus so ein bisschen eingeschlafen. Also ich war dann noch beim Deutschlandfunk und so. Mhm. Aber dann ging es ja eher in Richtung Comedy. Und jetzt bin ich wieder zurück in den Journalismus und aber direkt ZDF. Also da hat man dann nicht mehr irgendwie, ich rede mit dem Vizepräsidenten der Uni, sondern das war wirklich ein Mensch. Ich weiß nicht, ob ich spoilern darf. Es ging um das Thema Atomkraft.
Okay.
Und es war ein Mensch, der halt auf globaler Ebene Entscheidung trifft und so. Und also Das war schon sehr einschüchternd, aber auch ziemlich cool.
Aber wie sind die auf dich gekommen, dich zu fragen? Also es hat ja niemand unseren Podcast hier gehört und dann sich gedacht, Tarkan, der wäre jemand, der
journalistisch aufhört. Voll. Aber ich habe rausgefunden, dass wenn man ein bisschen recherchiert, man immer sehen kann, wo leben die Kinder von irgendwie wichtigen Redakteuren. Und dann tatsächlich, wird gar nicht so oft erwähnt, aber Erpressung ist ein sehr, sehr hilfreiches Mittel
in Verhandlungen. Aber ich hätte lustig gefunden, wenn sie dich deswegen genommen hätten, weil du gut recherchieren kannst.
Ja, stimmt. Warte, er hat rausgefunden, wo unsere Kinder leben. Wir haben keine Angst vor ihm, aber das sind gute journalistische Skills. Ich glaube, das kam zum Teil wirklich über den Podcast und zum Teil über halt, als Autor weiß ja selber, hat man viel Kontakt mit Redakteuren und Redakteurinnen und dann wird das halt so rum, spricht sich das halt rum. Da ist jemand, der ist nett.
Du kannst noch nicht mehr erzählen, was für ein Interview oder für ein Gespräch
war. Ich glaube, ich will es nicht spoilern. Es ging halt um Atomkraft, das kann ich schon erzählen. Und es heißt Grauzone, das Format, und läuft eben ab Ende Juni. Und dann würde ich da nochmal das aufgreifen, weil das war eine sehr eindringliche Erfahrung. Ich hatte auch also so eine Checkliste an Sachen, die ich als Reporter erleben möchte,
bevor
ich
angefangen habe.
So eine Bucketlist und direkt am zweiten Drehtag alles gecheckt. Also von krasse Leute treffen bis zu Polizei kam und so.
What?
Alles dabei. Man Ende Juni dann sehen.
Ist das auch drin in der Reportage?
Weiß ich noch nicht, es wird noch geschnitten. Deswegen.
Aber kam die Polizei, weil den Eiffelturm fotografiert hat?
Genau, hatte nichts damit zu tun.
Ja, geil, da hab ich Bock. Grauzone. Ja.
Grauzone, ab Ende Juni können wir dann nochmal drüber sprechen. Ja. Wenn es gelaufen ist, dann kann ich auch explizit sagen, mit wem ich geredet habe und wie das war und so. Und bin sehr gespannt, wie es wird.
Finde
ich
mega.
Ja.
Hast du Lust auf eine kurze Rubrik?
Sehr gerne.
Ich hab etwas dabei. Und
was
zwar haben wir noch nicht so oft gemacht. Ich habe dabei Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
Oh, sehr gut.
Moment, ich klopfe.
Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Da geht es darum, um nur nochmal aufzufrischen, dass wir uns gegenseitig Dinge voneinander erzählen, von denen wir denken, dass der andere dieses Detail noch nicht wusste.
Obwohl wir uns sehr lange kennen.
Ja.
Und zwar habe ich noch nie den Film Scarface gesehen.
Okay. Ist das nicht, hattest du nicht diese Phase irgendwie mit 18 oder 17, wo du dachtest, ich werde jetzt ein krasser Filmtyp und muss dann jetzt hier die ganzen Tarantino-Filme und die ganzen Klassiker irgendwie reinziehen? Weil ich finde, Scarface ist eins von diesen Filmen, wo man sich halt ein Poster hängt, irgendwie als Jugendlicher und denkt, man wäre voll der Filmkenner.
Ja, sowas wie Pulp Fiction halt
ja,
auch.
Ja, genau.
Also wo dieser Lorbeerkranz von Cannes mit auf dem Poster mit drauf ist.
Und dann so tun, als hätte man Ahnung von Filmen.
Ja, die Phase hatte ich natürlich, ich habe die eigentlich immer noch. Und ich habe ganz viele von diesen Klassikern schon gesehen. Das ist natürlich Pulp Fiction gesehen, alle Tarantinos und so. Aber ich habe nie Scarface gesehen.
Ach, komisch. Und ich fand ihn sehr lang, tatsächlich.
Ja, der ist ja von wann? 83 oder so, 84. Und das hat mich aber oft in komische Situationen gebracht, weil Scarface ist so in der Gangster-Rap-Welt, mit der ich ja sehr viele Überschneidungen hatte, ist das ja so. Also die auf Film gebannte Bibel eigentlich. Also alle wollen Tony Montana sein.
Vor allem auch viele Lines dazu. Und geil, wenn du dann immer so mitnickst und so tust, ich verstehe es.
Das war so oft so.
Ziehe Lines, so wie Scarface. Ja, ich verstehe die Referenz.
Aber es war auch oft so, dass ich in irgendwelchen Backstage-Räumen saß und dann haben sich Gangster-Rapper über Scarface unterhalten. Und ich habe dann irgendwie, bin immer reingegrätscht, wo ich gehofft habe, dass mein Kommentar dazu jetzt stimmt. Ich habe es halt nie gesehen. Aber ganz oft halt diesen Gag gemacht mit fick dich, du bist cool. So, ich kenne nicht mal die Szene.
Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Du hast keine Ahnung, was du da gerade erzählst. Oder wenn irgendwas passiert und du hoffst einfach, Leute, das ist voll der Scarface-Moment gerade, oder?
Wenn jemand einen Film nicht gesehen hat. Ach, und das hatte ich so oft, ey.
Aber der Schmerz oder der Druck, es nicht gesehen zu haben, war größer, als sich das einfach mal anzugucken.
Es ist ganz komisch. Ich habe an mir selber entdeckt, ich habe so eine Charaktereigenschaft, dass wenn was ganz, ganz lang einen krassen Hype hat und ich das noch nicht in dieser Anfangshype-Phase gesehen oder gelesen oder geguckt habe, dann irgendwie sträube ich mich dann dagegen.
Ja, so geht's mir mit der Bibel. So, wo ich denke, jetzt
langen
noch,
Hype.
Das ist jetzt irgendwie, jetzt noch die Bibel lesen, ist auch irgendwie over. Das ist, wie man jetzt anfängt, Oasis zu entdecken. So.
Und das ist ganz komisch. Irgendwie muss man schon gucken.
Ach, ich kann mich auch nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß nur, dass ich so super unwürdig dachte, das ist ja wie bei GTA, bei City. Weil die haben da halt, egal, es ist in dem Spiel
eine Referenz. Ich weiß, weder das Spiel gespielt, noch den Film gesehen.
Ja, es gibt einen Punkt in dem Spiel, wo man die Villa von quasi Scarface
Tony
dann
Montana
kaufen kann. Ja, genau.
Ich weiß sehr viel, also ich weiß ich weiß in dritter Ebene sehr, sehr viel über den Film.
Sekundärliteratur.
Ja, genau, Sekundärliteratur, ganz viel. Ja. Der weirdeste Moment war, das war irgendwie 2012 oder 2013 und morgens um 6:30 klingelt mein Handy. fremde Nummer. Mhm. Und ich gehe eigentlich nie ans Telefon, wie du weißt. Aber das war so im Halbschlaf und dann rangegangen, hallo. Dann war Farid Bang am Telefon.
Okay.
Und dann weil ich so, hi. Und er so,
hast du schon gelesen? Maskenpflicht? Wie krass. Ist jetzt weg, das halte ich ja für einen Fehler. Und die freiwillige Quarantäne, ich hoffe, da rudert Karl Lauterbach nochmal zurück.
War es so ein Gespräch? Es war ein ähnlich absurdes Gespräch. Ich hatte den Beats geschickt, also Banger-Musik, dem Label und so. Und dann hat Farid Bang mich halt persönlich angerufen. Ich hatte vorher noch nie mit ihm direkt Kontakt. Und er meinte dann so, ja, Christian. Ich so, ja, der und der Beat, Bombe, haben wir gestern aufgenommen. Nehmen wir auf jeden Fall. Ich bin gerade mit Haftbefehl unterwegs. Mhm. Dann ruft Haftbefehl irgendwas ins Telefon. Und dann meinte Farid so, eine komplette Scarface-Nacht haben wir hinter uns. Und
du so, ich weiß genau, was ihr meint.
So, ach krass. Stille. Und dann meinte er so, ja, unser Manager, der meldet sich dann. Okay, alles klar. Und das war so.
Ey, klassische Scarface-Nacht. Mega.
Haben die jemanden erschossen?
Wurde ich dann mal auch so versucht ranzutasten? So, ja, hatte ich letzte Woche auch. Also ich war auf der Pferderennbahn oder nicht?
Eben nicht.
Ich war nicht genau. Auf jeden Fall mega Scarface-Momente gehabt.
Kennst du das? Das habe ich auch oft, wenn über ein Thema geredet wird, von dem ich keine Ahnung habe, ne? Aber schon so tief drin bin, dass ich schon so getan habe, als hätte ich Ahnung, dann versuche ich sehr schnell das Thema zu wechseln, was irgendwie sinnverwandt sein könnte. So. Also ich hätte dann sowas sagen können wie, ja krass, so eine Pulp Fiction-Nacht hatte ich auch letztens. Ich weiß alles über Pulp Fiction 16 Mal gesehen. So.
Ja, ist das der Film, den du am häufigsten gesehen hast?
Der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, glaube ich, ist Werner Beinhardt.
Nein.
Doch, ich glaube schon. Als Kind, ich weiß noch, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, da war ich so 10 oder so. Mhm. Und mein großer Cousin, der so 7, 8 Jahre älter ist als ich, der hatte den entweder aus der Videothek ausgeliehen, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich den das erste Mal gesehen und dieses Fußballspiel am Anfang, ich weiß nicht, ob du Werner Beinhardt mal gesehen hast.
Nee, aber auch sehr viel Sekundärliteratur. Ja.
Und dieses Fußballspiel am Anfang ist halt legendär und ich dachte mir, es gibt nichts Lustigeres auf der ganzen Welt als diesen Film. Boah. Bernie Blindmann, wie der da dribbelt und dann den Ball in dieses Eierding schießt. Es ist,
den habe ich
20 Mal gesehen.
Rate mal, mit welchem Film ich genau das hatte, wo ich früher dachte, es gibt nichts Lustigeres als diesen Film.
Scarface.
Traumschiff-Surprise. Bully Herbig. Das hatte meine Tante, ihr Mann quasi, hatte das auf DVD. Ja. Und immer, wenn ich da war, habe ich den geguckt auf DVD. Ich habe den bestimmt 10 Mal gesehen und habe den geliebt.
Ich war im Kino damals, glaube ich sogar. Ist auch krass homophob oder so.
Ja, ist nicht gut gealtert. Nee. Ja. Würdest du dich immer noch als Film-Nerd bezeichnen?
Ja, ich glaube schon. Also ich gucke schon sehr, sehr, sehr viele Filme. Also ich habe gestern 2 Filme geguckt.
Einfach zum Beispiel. So hintereinander weg, oder?
Hintereinander weggeguckt. So eine neue Amazon-Produktion und einen neuen Film auf Netflix. Und ich gucke schon wahnsinnig viele Filme, doch. Aber mir fehlen jetzt so ein paar alte Klassiker, so eben wie Scarface. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ich habe auch nie Der Pate gesehen.
Echt? Okay, da bist du aber kein Film-Nerd.
Nee, also, nicht Film-Nerd. Ich sitze gern schweigend vorm Fernseher.
Okay, aber jetzt Kurosawa oder Sergio Leone, die Namen sagen dir was oder nicht? Ja, okay, dann. Ja, oder?
Ja, wirklich, doch.
Ja, sag doch. Ja, Scarface-Charaktere, ne? Genau. Okay, alles klar.
Ja. Ja. Aber du bist schon ein Film-Nerd, oder?
Ja, ich hatte halt so eine Phase, wo ich dachte, das definiert mich jetzt als Person, dass ich mich damit auskenne und habe mich dann da so reingelegt, aber bin ich ein bisschen drüber hinweg. Also ich finde das immer noch sehr faszinierend alles und kann auch genug bluffen, irgendwie Tarkovsky irgendwie ein paar Filme zitieren und so dann so tun, als wäre ich Wolfgang M. Schmidt. Ganz komische Referenz gerade. Aber so richtig definiere ich mich da nicht mehr drüber. Es gibt aber ein paar Sachen, wo ich denke, ja, das sind Sachen, ich verstehe nicht, warum man das heute nicht mehr macht. Zum Beispiel hat Sergio Leone mit einem sehr bekannten, nicht Musiker, aber jemand, der halt Komponisten zusammengearbeitet, Ennio Morricone.
Ja, rest in peace.
Und was der gemacht hat, finde ich so genial, dass ich nicht verstehe, warum hat das kein anderer Regisseur danach mehr gemacht. Der hat dem so vertraut, dass er gesagt hat, hey, hier ist die Szene, die ich schreiben will. aber bevor ich die Szene wirklich komplett durchschreibe, mach doch schon mal Musik dazu.
Ach krass.
Und dann hat der Musik gemacht und hat er auf diese Musik die Szene geschrieben.
Ja, das ist clever.
Was den Effekt hat, dass wenn du normalerweise irgendwie, wenn du traurig bist oder so, kennst du das Phänomen, dass du dann Musik raussuchst, die deine Stimmung irgendwie wiedergibt.
Mhm.
Und da war es so, dass er halt die Musik hatte, die genau für die Charaktere, für die Situation geschrieben wurde und konnte die dann am Set spielen. Und dann haben die Schauspielerinnen und Schauspieler halt buchstäblich die Musik im Ohr, die deren Spiel beeinflussen soll, die das repräsentiert. Was ich so, also wirklich so clever finde.
Das hilft beim Schreiben, hilft es tatsächlich auch voll. Also bei meinem aktuellen Buch spielt ja Musik eine wahnsinnig wichtige Rolle. Es gibt ja auch einen Soundtrack dazu und so. Und ich habe beim Schreiben vieler Szenen wirklich die Lieder gehört, die dann in den Szenen laufen. Also es gibt so eine Szene auf einer Party, da läuft halt Right Here, Right Now.
Ja.
Und das habe ich halt in Dauerschleife dann 4-5 Tage am Stück.
Und jetzt stell dir vor, es gäbe einen Komponisten, der extra für diese Szene ein Lied schreibt, weil das Lied, das du im Kopf hast, das nähert sich dem halt irgendwie an.
Ja.
Und da ist halt, das ist kein Kompromiss. Als Schauspieler, die konnten da stehen und die Szene spielen und haben buchstäblich die Musik gehört, die deren inneren Vorgang irgendwie halt darstellen soll.
Wenn
das ist so,
nur einen Komponisten
so clever.
Kennen würde, wenn ich nur jemand, der mal Komponist war, kennen würde.
Und das heißt, wirklich, der hat dann auch mal gesagt, dass Morricone sein bester Autor ist. Er schreibt meine besten Lines. Und das war das war nicht übertrieben. Der hat wirklich durch die Musik vorgegeben, wie die Szene zu sein hat.
Enrico Morricone hat doch auch die Musik gemacht zu The Hateful Eight. Ne?
Ja, die Geschichte ist da, der hatte noch was über irgendwie.
Ja, genau.
Das und das fand ich auch ein bisschen unwürdig so. Das so Tarantino wollte das unbedingt und dann hatte der erst abgelehnt, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier noch ein paar Sachen über, willst du die haben?
Ja.
Und dann so, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ganz komisch.
Hast du denn, um der Rubrik Genüge zu tun, noch einen Fakt über dich, den ich nicht weiß?
Das
ist immer ein bisschen unfair, ne? Weil einer bringt die Rubrik mit und der andere ist dann so übertölpelt.
Tatsächlich zum Filmkosmos fällt mir zu mir nichts ein, aber tatsächlich was zu unserem Podcast-Kollegen Florentin Will. Ein Fakt, den du über den wahrscheinlich noch nicht kanntest, der dich ein bisschen schockieren wird.
Okay.
Wenn ich da den Joker spielen dürfte.
Du, ich hab da nichts dagegen.
Dann sage ich gleich einen Fakt über Florentin Will, den du und wahrscheinlich alle anderen auch noch nicht wussten.
Also du hast einen Fakt, wir sind immer noch in der Rubrik.
Ja.
Dinge, die du nicht über mich wusstest und du hast aber keinen Fakt über dich.
Genau, spontan ist mir nichts eingefallen und mein erster Reflex war, Moment, ich habe da einen weirden Fakt über Florentin zu filmen.
Mhm.
Und zwar hat Florentin Will den Film Flug der Karibik Teil 1 über 20 Mal gesehen.
Ja, das wusste ich.
Woher wusstest du
Weil
das?
Weil ich große Podcast-UFO-Fan bin.
Ach, hat er das da erzählt?
Ja, das hat er erzählt.
Ich dachte, er hat mir das privat erzählt.
Das denkt man immer, dass Leute einem was privat erzählen. Das ist ein Podcast.
Ja, das fand ich verrückt. Ich habe auch mal überlegt, welcher Film das bei mir war. Und tatsächlich Der Pate. Ich hatte eine Phase, wo ich Der Pate einfach immer wieder geguckt habe, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, 5 Mal habe ich den gesehen.
Hab ich auch nie gesehen.
Ein guter Film, aber jetzt nicht so gut, dass man ihn 5 Mal gucken muss.
Was mich gewundert hat, jetzt sind wir sehr filmlastig, aber mein Gott. Was mich wirklich gewundert hat, war, dass du bis vor kurzem, also mit vor kurzem meine ich bis so vor 2 Jahren, Kevin allein zu Hause nie gesehen hattest.
Ich hatte den gesehen, aber nie bewusst. Ich hatte den als Kind immer mal wieder geguckt.
Mhm.
Aber ich habe nicht den Moment, wo ich, das passiert in dem Film. Sondern es war so, wie wenn man was träumt. Ich konnte mich so halb dran erinnern.
Okay.
Und ich glaube, ich habe den ab 12 Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich habe den noch nie gesehen.
Aber das war irgendwie schön. Wir haben uns dann bei uns getroffen. Unser guter Freund Miguel Rubitzki war auch dabei. Und wir haben zusammen Kevin allein zu Hause geguckt.
Unser okayer Kollege.
Unser Bekannter.
Und das war vor einem Jahr oder so. Das
ich glaube, 2 Jahre her.
Ja, eben. Das klang so letzte Woche.
Ja.
Welchen Film hast du am häufigsten gesehen?
Na, es ist Werner Beinhardt, den ich am häufigsten gesehen habe. Aber ich würde gern mal wieder Also mein Lieblingsfilm ist Stand By Me. Das ist mein Lieblingsfilm. Und den würde ich gerne mal wieder sehen, weil da ist so eine Remastered-Version rausgekommen. Und da würde ich gerne sehen, ob mich das nervt, dass die den geremastert haben, oder ob ich es gut finde.
Ja, dann würde ich jetzt aber auch sagen, genug über Filme jetzt hier geredet. Das war Dinge, die du über mich noch nicht wusstest. Wir brauchen einen kürzeren Titel.
Ja.
No, vielleicht auch nicht. Wobei, ganz gut, wenn das ein bisschen Zeit tötet. Das ist ein sehr langer Titel. Podcast besteht aus einer Rubrik und einem sehr, sehr langen Titel.
Ja.
Was hast du denn diese Woche noch so erlebt? Hast du noch irgendwelche Leute ironisch beleidigt aus deren Sicht, die irgendwie jetzt keine Maske tragen?
Also mir ist noch was passiert. Und zwar, ich bin im Taxi gefahren und wollte eine Freundin der Südstadt besuchen und sitze im Taxi zusammen mit Belly und das Taxi hält an einer roten Ampel und neben uns ist so ein Oldtimer oder es war so ein Cadillac eigentlich.
Mhm.
Mega laut und so ein richtig röhrender Auspuff. Und ich habe sehr laut gesagt, boah, das Auto stinkt.
Ja.
Und meinte aber das Auto neben
uns. Natürlich.
Und aber der Fahrer meinte, ich meine ihn.
Natürlich dann, denkt er das.
Dann habe ich, hab ich sehr lang mit Belly über diesen Cadillac geredet, damit klar wurde, ich meine das Auto neben uns.
Wobei ich da sowas faszinierend finde, weil du kannst ja auch genauso gut sagen, übrigens zum Fahrer, ich meine das Auto neben
ja,
uns.
Ja, aber das macht man nicht.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht.
Ich mache das sofort. Ja, natürlich.
Nicht ihr Auto, ich meine das Auto
daneben. Ja, wobei, das klingt dann auch wieder super ironisch. Ich meine nicht ihr Auto, ich meine das Auto neben uns. Ja. Ich meine anderes Taxi, in dem ich mal war. Klar.
Ja, ne, also das irgendwie, das kann ich irgendwie nicht. Ich muss dann so übersprungshandlungsmäßig versuchen, den auf die richtige Fährte
zu genau drücken. Wie bei Scarface.
Genau wie bei Scarface in dieser Einszene, wo die im Taxi sitzen.
Und mit einem Pferdekopf, der dann irgendwie auf dem Beifahrer sitzt, gefunden
mit dem
wird.
Narben im Gesicht. Die Szene. Ja. Ich habe einen Artikel gelesen, den ich dir vorlesen wollte. Hat im Entferntesten auch mit Scarface, könnte eine Überschneidung haben. Es geht um Drogenkauf.
Ja, hat nur das.
Hat, ne?
Klingt nach Scarface.
Okay. Und zwar ist es ein Artikel von RBB24. Weil man sagt nämlich die Quelle, wenn man von anderen Leuten was benutzt.
Aha. Zwinker, zwinker an alle Medienoutlets und Radios und Funkkanäle, die uns hören.
So, habe ich auf Instagram gesehen, den Artikel. Und der ist wie folgt. How to not buy drugs online. Ein 18-Jähriger hat einem angeblichen Dealer 900 Euro für 180 Gramm Gras gezahlt. Als er das eingeschweißte Päckchen jedoch erst zu Hause öffnete, findet er darin anderes als das erhoffte Grünzeug. Mandarinen und etwas Popcorn.
Okay.
Anstatt es einfach als Zeichen zu nehmen, seinen Lebensstil oder zumindest den Dealer zu ändern, geht er damit zur Polizei in Fürstenwalde und erstattet Anzeige wegen Betrugs. Diese wird von der Polizei auch aufgenommen. Jedoch erstatten sie direkt daraufhin auch Anzeige gegen ihn, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Das war tatsächlich das Ende von Scarface. Dann geht er zur Polizei und sagt, ey, Mann, ich versuche hier ein Drogenimperium aufzubauen und die versuchen mich umzubringen. Ich möchte Anzeige erstatten. Und dann machen die direkt Anzeige gegen ihn und das ist das Ende. Das ist
so Credits, Abspann.
Genau, Abspann. ja, sehr lustig. Aber ist das 180 Gramm für 900 Euro?
Da hätte er, glaube ich, schon ein bisschen stutzig werden müssen.
Wie viel kostet Gras normalerweise?
Weiß ich nicht. Also ich sowas wissen.
Okay.
Warte mal, ich rechne mal aus, wie viel das dann ist. Das wäre dann 5 Euro pro Gramm. Das ist viel zu wenig.
Das ist zu wenig?
Ja, viel zu wenig.
Okay. Das heißt, er hat eigentlich ein Schnäppchen gemacht.
Er dachte, er macht ein Schnäppchen.
Okay. Und dann waren es aber Mandarinen, so wie man mal irgendwie Laterne singen oder so, immer mal wieder bei Häusern ist, wo dann Mandarinen rausgegeben werden oder Walnüsse, wo man sich denkt, okay, alles klar, fuck
you. Wo sind
die
faulen Eier? Genau.
Okay.
Aber wo ich mich auch frage, so, wie war das Päckchen verpackt? Also 180 Gramm Gras ist ja ein großes Paket so, aber wenn du dann so drauf drückst, so ein Weed-Tütchen fühlt sich ja anders an als eine Mandarine.
Ja, zumindest, also ich finde auch lustig, dass er sich dachte, womit kann ich das austauschen? Sieht so ähnlich aus? Mandarinen.
Ja, war das nicht einfach, also auch, wie kommt man auch drauf, den anzusprechen an den Typen mit diesem Päckchen? Also du musst ja irgendwie wissen, dass der Dealer ist oder so.
Ja, wahrscheinlich. Wie alt war der Mensch, der
18.
versucht hat? 18. Auch ein bisschen zu alt, um so leichtgläubig zu sein.
Ja.
Also wenn so ein 12-Jähriger sich denkt, oh, ich bin jetzt super cool und meine Eltern vernachlässigen mich, ich kaufe jetzt irgendwie 1000 Gramm Gras, dann kann ich schon verstehen, dass der so leicht verarscht wird. Aber als 18-jähriger Mensch dann irgendwie eine Mandarine mit nach Hause zu nehmen?
Das ist echt, und dann vor allem dieses Ding zu sagen, so jetzt geh ich zur Polizei.
Das finde ich cool.
Ja?
Das finde ich cool. Ich ändere jetzt mein Leben und der muss ja gewusst haben, dass das für ihn oder nicht.
Never. Der war einfach stinksauer, hat sich gedacht, was macht man, wenn man abgezogen wird?
Das ist
wird?
Die deutscheste Reaktion darauf.
Er ist auf dem Rasenmäher hingefahren.
Anzeige ist raus.
Ja, genau.
Das ist ja super lustig. Ja, und da lernen wir mal wieder, Drogen kaufen lohnt sich nicht.
Aber was ich, er hat ja keine Drogen gekauft.
Ja, aber es lohnt sich auch so
nicht. Der ist, ja genau, dann war dann bei der Polizei und dann, wie können die den denn dann anzeigen? Weil der hat ja keine Betäubungsmittel.
Aber er wollte die kaufen. Und außerdem hat er doch mal, er hat auch 2016 mal dieses Foto vom Pariser Eiffelturm gemacht bei Nacht.
Die Callback-Folge.
Das wurde dann wieder rausgekramt. Wobei ich mich auch frage, wie hart dieses Patentrecht ist. Dürfte ich das jetzt beschreiben? Oder wenn ich zu sehr beschreibe, wie es aussieht bei Nacht der Pariser Eiffelturm, ob dann jemand reinkommt. Hier steht jemand mit Handschellen und wartet darauf.
Es ist ein bisschen wie bei Tabu XXL, ja, genau. Wo du so um den Begriff rumtänzeln musst. Ja,
genau, damit wir keine rechtlichen Probleme
aber kriegen. Aber wie sah es denn aus? Also ich habe das Bild halt ganz kurz online gesehen. Ja. Ich habe auch einen Screenshot gemacht, um gegen dich was in der Hand zu haben.
Sofort Anzeige raus.
Ja. Und also das war ja einfach nur, dass der Eiffelturm drauf und dann
geht so ein nicht zu doll. Ich will keine Probleme kriegen. Ich glaube, wir dürfen es nicht zu doll.
Ich glaube, beschreiben darf man.
Nein, ich glaube, wir müssen aufpassen.
Ehrlich? Weißt du, dass der Podcast deswegen eingestellt wird, wenn den Eiffelturm beschrieben wird? Ja. Es gibt eine alte Folge, wo du quasi nur über den Eiffelturm redest.
Charles M. Huber denkt sich so, yes, endlich meine Möglichkeit, diesen Podcast off air zu nehmen.
Shoutout.
Wirklich die Callback-Folge. Naja, zurück zu den Drogenkauf. Ja. Ich glaube, allein die Absicht, das kaufen zu wollen, weil ich.
Das reicht schon.
Man hört doch auch immer, zumindest sieht man das bei so Serien wie CSI Miami oder so, wo Leute fingierte Drogendeals machen und dann der Mensch, sobald er die Drogen kaufen will, der andere dann so seine Marke rausholt und sagt, ich bin Polizist und ihn festnimmt.
Ja.
Theoretisch dürfte man das, wird das ja auch nicht, weil er hat dann ja keine Drogen gekauft, der andere. Das heißt, solche Operationen werden dann.
Aber CSI Miami ist eine Serie.
Genau.
Also es spielt ja nicht das echte Leben wieder. Habe ich auch übrigens nie gesehen. Ich habe diese ganzen CSI.
Ich auch nicht.
Keine einzige gesehen.
Ich meine nur, man hört es immer wieder, dass dann irgendwie so Leute hochgenommen werden. Und das wäre dann ja auch nicht möglich.
Weil das stimmt.
Die haben dann ja nicht wirklich was gekauft. Deswegen denke ich, das reicht schon.
Die Absicht zählt wahrscheinlich.
Ich denke auch. Ja.
Aber reicht auch die Absicht, den Eiffelturm fotografieren zu wollen schon?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ja.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, allein wenn man zu sehr an diese Lichtshow denkt,
kriegt
man Probleme. Ja, ja. Es gab tatsächlich in Deutschland auch mal jetzt auch wieder völlig wilde Abdriften, aber guter Satz, völlig wildes Abdriften. Die in Aachen eine Kaffeefront, weil nach dem Zweiten Weltkrieg. Aachener
Kaffeefront.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war Kaffee heiß begehrt und wurde geschmuggelt, wie Drogen halt.
Ja.
Und mit wirklich Toten und Verletzten. Also falls da draußen irgendwelche coolen Produktionsfirmen sind, die noch irgendwie einen geilen Serienstoff brauchen,
nicht schlecht.
Einfach mal Aachener Kaffeefront googeln.
Aber ist es so ein bisschen wie die Prohibition damals?
Genauso.
War?
Es ist genauso.
Aber bei der Prohibition war ja Alkohol illegal.
Genau.
Sprich, es wurde Alkohol geschmuggelt, damit die Leute sich trotzdem besaufen konnten.
Ja.
Aber Kaffee war ja nur rar, oder? War nicht illegal.
Genau, ich glaube aber, dass das Schmuggeln also war halt illegal. Du durftest jetzt nicht von Belgien nach Holland über Deutschland irgendwie Kaffeeschmuggel.
Nespresso-Kapseln schmuggeln.
Genau. Und es war dann wirklich so, dass es wie bei einem High-Stakes, wie irgendwie Narcos, nur dass es nicht um Heroin geht, sondern um fucking Kaffee. Weißt du, dass dann jemand irgendwie für 16 Nespresso-Kapseln irgendwie erschossen wurde. Mhm. Und da sind wirklich Menschen gestorben. Also auch Unbeteiligte und es gab wirklich riesige Operationen von der Polizeiseite aus.
Weil der Staat sich die Steuern nicht entgehen lassen wollte.
Und weil es halt illegal war und weil die halt, also wirklich das organisierte Verbrechen.
Krass.
Dann da stattgefunden hat. Aber super, super spannend. Kann
ich
man mal.
Echt einen guten Filmstoff. Also, weil so ganz viele. Also ich habe oft das Gefühl, dass wenn in Deutschland neue Filme und Serien gemacht werden, auch deutsche Produktion, dann wird sich immer bedient, entweder aus der DDR-Zeit
oder Zweiter Weltkrieg. Genau. So. Aber niemand redet über die Aachener Kaffeefront.
Niemand redet darüber.
Wikipedia-Artikel des Tages. Rubrik in der Rubrik. Nee, wir sind gar nicht in der Rubrik. Ja, kann man gerne mal nachlesen, finde ich super spannend. 1000 Tonnen Kaffee wurden illegal über die Grenze gebracht.
Montag für mich einfach.
Oh yeah. 1000 Tonnen Kaffee oder wie ich sage, ganz normaler Dienstag. Alles klar. Na gut.
Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
Also höchstens eine Tasse, wenn überhaupt. Also in der Woche vielleicht eine Tasse Kaffee.
Ich bin gerade wieder dabei, mich runter zu dosieren.
Also wie hoch bist du gerade?
Ich war in den letzten 3 Wochen, die halt echt anstrengend waren nochmal, war ich so bei 5 am Tag, wo ich dann schon so ein Kolibri-Herz auf jeden Fall habe. Also so, wo ich dann auch so das Gefühl habe, die Zeit läuft um mich rum langsamer.
Ja.
Ich bewege mich aber in normaler Geschwindigkeit weiter. aber jetzt bin ich wieder so, jetzt bin ich bei 3. Wobei ich habe jetzt auch angefangen, so ohne Koffein, also koffeinfreien Kaffee zu trinken. Ich mag einfach diesen Geschmack.
Echt?
Also so nach dem Frühstück oder so den Kaffeegeschmack.
Oh, ich bin da kein, also ich mag das ab und an mal so.
Bist du jemand, der direkt nach dem Abendessen was Süßes braucht?
Ich bin keine, das ist vielleicht etwas, was du über mich noch nicht wusstest. Ich bin keine Süßmaus. Ich bin kein.
Für mich schon.
Dankeschön. Aber ich mag es eher deftig als süß.
Ja, aber die Kombination ist es doch.
Vielleicht macht das denn, vielleicht ist das der Podcast. Die Kombination aus süß und deftig.
Aha. Du bist süß. Das wäre ein guter Name gewesen.
Und ich bin süß und deftig. Das klingt dann ein Spotify Original. Mit irgendwie zwei Leuten, die noch nie in ihrem Leben was miteinander zu tun hatten, wo sich aber irgendwelche Executives dachten, die geben bestimmt ein gutes Paar.
Zwei Promis auf jeden Fall.
genau. Süß und deftig. Ja, irgendein Mensch aus der Rap-Szene, das deftig.
Farid Bang.
Farid Bang und süß irgendein Singer-Songwriter.
James Blunt.
James Blunt, ja.
Verstehen sich nicht, eigentlich gar nicht deutsch.
Bang und Blunt, süß und deftig.
Bang Blunt.
Bang Blunt.
Das das klingt auf jeden Fall nach einem Spotify-Exclusive. Ich brauche immer nach dem Abendessen brauche ich was Süßes. Mhm. Und gestern hatten wir nichts zu Hause und dann habe ich so richtig, wahrscheinlich ist das der Zuckerentzug, dann krieg ich so richtig so aggressive Verstimmung. Das ist echt...
Keine Ahnung, warum dein Herz immer so rast. Ich brauche Kaffee, mindestens. Immer was Zucker. Süßes. Zucker.
Ja. Ja.
Keine Ahnung, warum ich so schlecht gelaunt bin. Ich gucke doch nur 12 Stunden lang aufs Handy und lese schlechte Nachrichten. Weiß nicht, was das ist und trinke dabei Kaffee und esse Zucker.
Hast du das Gefühl, dass du in letzter Zeit mehr oder weniger am Handy hängst?
Ich hänge weniger am Handy, aber weil ich in letzter Zeit sehr viel am Handy gehangen habe. Also ich bin jetzt wieder bei einem guten Durchschnitt an 4 Stunden pro Tag.
Ist es echt? 4 Stunden?
Achso, guck mal deine Bildschirmzeit.
Habe ich ausgeschaltet.
Ah ja, das ist
clever. Ich will nicht, dass mir jemand den Spiegel vorhält.
Man denkt immer, ach, wenn man sich so selber einschätzen müsste, so eine Stunde maximal. Und die Bildschirmzeit zeigt dann aber, nee.
Ja, ich habe halt gerade, hänge ich natürlich viel am Handy, weil ich halt wahnsinnig viel so Buchfeedback kriege und so. Das ist halt mega geil. Und ich lese halt alles und versuche alles zu beantworten. So. Aber sonst versuche ich schon, das Handy mehr wegzulegen. Also gerade morgens, wenn ich aufstehe, habe ich gemerkt, dass wenn ich jetzt 8 aufstehe, dann das Handy erstmal 1 Stunde liegen lassen, ist schon irgendwie besser für den Kopf.
Ja, ich werde halt nicht mehr wach. Ich muss mir die volle Ladung Handy geben, um wach zu werden,
das was Licht, sehr traurig ist.
Das Licht, alles, diese negativen Gefühle, ich brauche das. Das ist mein Kaffee. Aha. Instagram am Morgen ist mein Kaffee.
Boah.
Ja, naja. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen noch die Rubrik zumachen, aber es ist ja keine Rubrik, die Artikel
aber haben vorlesen. wir die andere immer zugemacht?
Haben wir schon, ja. Wollen wir direkt noch einen hinterher schießen?
Heute es Rubrik. Ist unser Podcast, wir können machen, was wir möchten. Und am Ende entdeckt dich wieder irgendein ZDF-Format für ein seriöses Format.
Ja, auch in dieser Folge wirklich Spotify beleidigt, ZDF beleidigt. Nicht
Spotify beleidigt.
Naja, wir haben schon ein bisschen ironisch bissig. Ich weiß nicht, ob das so clever ist für unsere berufliche Zukunft mit diesem Podcast, aber es ist alles egal. Wollen wir dann auch einfach komplett die Rubrikfolge machen und noch eine raushauen?
Wenn du noch eine dabei hast?
Ich habe nichts, aber ich baue auf dich.
Dann muss ich kurz, mal gucken, was die Redaktion mir vorbereitet hat. Das ist ganz schön Druck jetzt natürlich.
Ja, das stimmt. Du kannst auch einfach Nein sagen.
Ah, nee, doch, ich habe was. Und zwar, wenn du drauf Bock hast, ich habe einen bayerischen Ausdruck dabei.
Was hast du noch?
Okay, cool. Was hast du beigetragen bis jetzt in der Folge?
Ey, ich hab aufgeklärt über den Eiffelturm. Ja. Ich könnte jetzt auch die letzten 20 Minuten nutzen, um dir endlich mal Scarface nachzuerzählen im Detail.
Ja, erzähl mir mal, ja, mach das mal. Wie geht Scarface los? Also erzähl mir mal die Akte von Scarface.
Ich kann mich nur sehr grob dran erinnern, aber es ist jeder Drogenfilm jemals. Ein Typ, der irgendwie klein anfängt, rutscht so in das Drogenbusiness rein.
Wie rutscht er in das Drogenbusiness rein?
Irgendein Freund von ihm sagt ihm, hey, komm, hilf mal aus.
Okay.
Und dann tut er sich da hervor und dann wird er zum Drogenboss, verliert sich dabei aber selbst und am Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber ich tue es mal, der Film ist aus den 80ern, er stirbt.
Ja, stirbt am Ende, ne?
Ja, also jeder Mafia-Film jemals irgendwie. Hm. Die Blaupause für jeden.
Okay, also ist keine Lust auf bayerische Ausdrücke. Gut, zur Kenntnis genommen hiermit.
Hast du denn noch was?
Ich scroll gerade das, was die Redaktion mir vorbereitet hat, mein Folder durch. Mein Treatment. Ich war ja bei Micky Beisenherz im Podcast, ne?
Aha.
Und da kriegst du so richtig vorbereitet halt so ein richtiges Treatment.
Geil.
Also es ist richtig geil, so richtig journalistisch, so wie, also.
Er nimmt's halt ernst.
Wenn man sowas ernst nimmt halt.
Ja, wie war's denn? War's gut? Lief schon die Folge, ne?
Ja, lief schon. Ich fand's super, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich war ziemlich durch.
Also ja klar, ist das nicht immer auch früh morgens oder spät abends?
Das darf man, glaube ich, weiß ich
nicht. Also, weil es ist ja recht tagesaktuell.
Ja, genau,
es muss tagesaktuell. Ja. Er kann jetzt nicht irgendwie mittags um 12 für den nächsten Tag aufnehmen, denke ich mal.
Ja, also es ist sehr tagesaktuell. Und das war echt, also da habe ich echt Respekt davor. Der macht es ja 3-mal die Woche, ne? Also es ist Wahnsinn. So, unsere Redaktion hat mir hier noch eine Rubrik vorbereitet.
Ich finde toll, dass ich irgendwann mal diesen Gag gemacht habe und seitdem haben wir jetzt plötzlich eine Redaktion.
Ich finde es gut.
Okay.
Und zwar habe ich hier noch eine Frage, die bei Weltmillionär drankommen könnte.
Ja, darauf habe ich sehr große Lust. Okay.
Alles klar.
Aber kannst du die auf Bayerisch stellen? Crossover-Rubrik. Nee, Quatsch, komm.
Das können wir auch irgendwann mal machen.
Dann klopfe ich.
Ich muss, es ist immer so schwierig, ich brauche, glaube ich, noch einen Tisch.
Ja, dann lass mich einfach klopfen. Ja. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Jetzt habe ich wieder natürlich zugemacht. Sekunde. Ey, Mann, heute läuft's.
Hattest du nicht genug Kaffee?
Ich hatte noch nicht genug oder zu viel halt. Moment. Meine Fresse, wo ist es denn jetzt? Hier. Meine Frage, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte, ist, was sind Coburger Füchse für Tiere?
Füchse?
Nein.
Easy. Dann. Easy.
Sind's nicht?
Coburger Füchse, doch.
Coburger Füchse.
Nee, du bist falsch. Coburger Füchse sind Füchse. Aber okay, folgende Theorie. Der Mensch, der eine Tierart entdeckt, darf sie auch benennen. Mhm. Und dann gibt es auch ein paar lustige und ein paar logische und teilweise wahrscheinlich auch ein paar Fehler, dass jemand die Tierart entdeckt und denkt, oh, das sind Füchse. Und dann kommt später raus, das sind gar keine Füchse, aber der Name ist jetzt halt gesetzt. Anschluss. Wahrscheinlich müsste es dann ein Tier sein, das so ähnlich aussieht wie ein Fuchs, wo jemand, der irgendwie letzte Nacht mit Farid Bang und Haftbefehl unterwegs war und eine Scarface-Nacht hatte, am nächsten Morgen nicht mehr so genau sehen kann, was das ist. Also wahrscheinlich ist es irgendwie ein Hund. Oder Katze.
Du bist, also die Tendenz ist richtig, in der du denkst, aber die Antwort ist falsch.
Okay, und es heißt ja Coburg, also es müsste in Coburg sein. Was gibt's in Coburg? Es gibt die Versicherung.
Mhm. Stimmt.
Für was anderes kenne ich jetzt Coburg. Wahrscheinlich gibt's auch noch eine Burg. Also der Ort heißt wahrscheinlich Co und da wurde eine Burg gemacht.
Ja, oder es gibt eine Burg, es gibt noch eine Burg dazu quasi.
Deswegen Coburg. Ja klar, natürlich. Das ergibt Sinn. Es gibt so eine große Burg, eine kleinere, das ist der Sidekick. Und die große Burg macht immer ein paar Gags und der Sidekick
darf lachen. In der Probe macht der kleine Burg die Gags.
Und wenn die Kameras laufen, klaut der Große die Gags von der Kleinen. So läuft es wahrscheinlich.
Immer ein Lauf.
Ja, keine Ahnung. Coburg, was könnte da noch sein? Ist es vielleicht etwas wie bei Fleisch und Fisch? Fisch ist ja technisch gesehen kein Fleisch. Mhm. Und wo sich auch Leute dann denken, das, was ich immer noch komisch finde, es soll ja Freitag irgendwie kein Fleisch gegessen werden und dann essen die Leute einfach Fisch und denken sich, ha,
anderes
Schlupfloch gefunden, fick dich Gott, daran hast du nicht gedacht.
In your face, Jesus.
Du hast vielleicht das Universum um mich erschaffen, aber daran hast du nicht gedacht. Outsmarted Gott, ha. Das ist ja wirklich die Logik dahinter. Ja. So, daran hat Gott nicht gedacht. Das ist technisch gesehen, ist das kein Fleisch.
Ist ja auch in der Fastenzeit so, wo die Mönche sich gedacht haben, wir dürfen nichts essen. Dann brauen wir das stärkste Bier, das es gibt.
Das finde ich aber okay.
Ja, das finde ich auch okay.
Das finde ich in Ordnung. Es gibt ja auch, ist das nicht die Geschichte hinter Maultaschen, dass man das Fleisch halt in
damit es Gott nicht sieht, ne?
Genau, einpackt, damit man das nicht sieht. So, das sieht Gott nicht. Das finde ich auch geil. So, ja, Leute, ist es Gott. So, naja.
Aber du kommst weg von den Coburger Füchsen.
Nee, ich wollte damit darauf hinaus, dass es technisch gesehen kein Fuchs ist. Mhm. Aber sieht aus wie ein Fuchs und es ist okay und es ist wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, eine besondere Art von Kojote oder so.
Und warum dann Coburg? Kojote?
Erstens das und zweitens wahrscheinlich, weil die in Coburg gesehen wurden zum ersten Mal.
Mhm.
Das ist so wie Christopher Columbus, der dann meinte, ihr seid Indianer, wir sind in Indien. Nein, wir sind in Amerika, wir sind, aber egal, na gut. Und jetzt immer noch, Indianer, richtig? Nein. Und wahrscheinlich war es so bei den Füchsen auch. So, die Füchse gibt's überall, aber man nennt die immer noch Coburger Füchse, weil der erste Trottel dachte, die gibt's nur in Coburg.
Soll ich es auflösen?
Ja, löse mal auf.
Es sind Schafe.
Schafe?
Und zwar sind es Schafe, und das ist die Lösung ist mega einfach. Mhm. Es sind Schafe mit einem rötlichen Fell. Und das reicht schon. Das
ist ein Coburger Fuchs.
Ja, genau.
Füchse sind auch rot.
Und ich habe das gesehen, ich gucke in letzter Zeit wahnsinnig viel so Feel-Good-Shows. Mhm. Und da gibt es so ein Reality-Doku-Format im WDR, wo so 5-6 Pärchen begleitet werden, die sich so die Höfe eröffnen auf dem Land. Und ein Pärchen von denen züchtet Schafe und die haben Coburger Füchse.
Auch respektlos gegenüber den Schafen, weil die werden buchstäblich von Füchsen gegessen.
Ah, ich glaube, nee.
So, wenn dann, das ist deren Erzfeind und dann werden die mit denen in
Verbindung gebracht. Du verwechselst es mit dem Wolf.
Aber Füchse essen, nee, stimmt. Nee,
das würde ich gern. Füchse sind clever, aber die verkaufen die Spee. Spee war schon so.
Aber
und waren Bausparer und so,
das waren Füchse. War das vielleicht so, dass der Wolf kam und dann die Schafe so, wir sind keine Schafe, wir sind Füchse.
Ah, nicht
so. Du willst uns nicht essen. Na, guck, wir sind auch rot. Nein, der Wolf so, ich bin farbenblind, ist mir egal. Ja, stimmt. Füchse sind clever. Wölfe töten Schafe.
Genau. So funktioniert die
Coburger
Natur.
Coburger Fuchs.
Das war die Frage. Warte mal, ich mach mal zu.
Aber Moment, ich bin noch nicht fertig mit den Coburger Füchsen. weil ich hätte gerne noch ein paar Infos dazu.
Ich habe nichts mehr.
So. Du hast nichts mehr.
Dass die selten sind und dass die dieses Pärchen, das die gezüchtet hat, war sehr stolz, dass die quasi zur Erhaltung der Rasse beitragen.
Ach so, das heißt, die haben die nicht erfunden quasi durch
Züchtung? Die haben die nicht, nee, also erfunden, wie sagt man, gekreuzt?
Weil nicht.
Haben die nicht, nee, sondern die haben die, das ist wohl eine sehr reinrassige Schafsrasse und die haben die erhalten.
Okay.
Da waren die wahnsinnig stolz. Das ist geil. Ich habe leider vergessen, wie das heißt, diese Serie im WDR. Muss ich mal raussuchen. Poste ich im Begleitmaterial.
Okay. Richtig gut. Ja, finde ich spannend. Ich also verstehe immer noch nicht, warum man die Füchse nennt. Ist irgendwie komisch.
Ja, auch sehr verwirrend.
Gibt es dann auch irgendwelche, sind die Coburger Schafe dann Füchse? Und ich meine, bei einer bei so einer Geburtstagsparty oder so, wo dann jemand sich irgendwie 100 Schafe wünscht und dann sind da 100 Füchse und umgekehrt.
Ja.
Schreit nach einer Verwechslungskomödie von Disney, ehrlich gesagt.
Dass so ein Fuchs über Nacht.
Ja, so Schafe irgendwie bei Fuchs mit aufwachsen. Keine Ahnung. Jetzt driften wir ab.
Ja, ich glaube,
dann macht die Rubrik mal zu.
Warte mal.
Fragen, die bei Weltmillionär drankommen könnten. Ja, eine Folge, die recht anarchisch war. Hm? Einfach mal irgendwie 15 Rubriken rausgehauen. Warum nicht?
Ich finde es wie so ein Tweet vom Fernsehrat.
Ja, dann würde ich sagen, hast du denn ein Highlight der Woche?
Ja, da ich die Folge auf meinen Schultern stemme, habe ich selbstverständlich ein Highlight der Woche dabei. Klar, kannst du fragen.
Dann hau ich die Formalitäten raus.
Oh, der feine Herr.
Leute, abonniert uns, wenn man uns abonnieren kann. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitter, Facebook nicht, das ist eigentlich egal. Hast du noch Facebook? Du hast kein Facebook mehr. Empfehlt den Podcast vor allem weiter. Wir freuen uns über jede neue Hörerin, jeden neuen Hörer, über jede Bewertung vor allem. Bewertet uns mit so vielen Sternen wie geht. Hey, lasst uns ein Kommi da, egal wo. Wir brauchen die Interaktion. Lasst uns vor allem aber auch eine Bewertung da. Das freut uns sehr. Das freut nicht nur den Algorithmus, sondern auch uns.
Ja.
Und jetzt ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, ich bin durch die Stadt gelaufen und auf dem Weg von mir zu meinem Supermarkt komme ich immer an einem so Ladenlokal vorbei. Mhm. Das ist so ein großes Schaufenster und dahinter ist immer so ein Stuhlkreis.
Mhm.
Und ich habe letztens gesehen, das ist eine Schauspielschule. Mhm. Da sitzen immer junge Männer und Frauen drin und lernen, wie man Schauspieler wird. Und das Highlight der Woche war, da war dieser Stuhlkreis voll besetzt und da war so eine Theaterklasse oder so eine Schauspielklasse halt drin, gerade am Acten. Und von draußen haben zwei 10-jährige Mädels reingeguckt und haben so wirklich, sind wirklich an der Scheibe geklebt, haben so einen Tunnel mit den Händen geformt und so und haben mit offenem Mund reingeguckt. Und dann hat sich die Schauspiellehrerin, die drin war, hat die gesehen und hat denen ganz lieb gewunken. Und die ganze Klasse hat denen dann gewunken.
Oh, wie süß.
Und die sind ausgeflippt.
Ja.
Weil für die waren das halt Stars.
Ja, natürlich.
Und die haben sich so krass gefreut. Sowas habe ich selten gesehen. Und das hat meinen Tag besser gemacht.
Aber haben die dann hinter sich geguckt und gemerkt, da sind zwei andere Mädchen, die haben eigentlich denen gewunken und es ist mega peinlich.
Oder die drin haben sich gar nicht richtig gefreut und sind nur gespielt, dass sie sich freuen.
Oder es sind Schauspieler und Schauspielerinnen, das Ego ist sehr groß. Wahrscheinlich haben die ihre eigene Reflexion in der Scheibe gesehen. Und wir sind dann
die attraktiven Menschen. Das war mir das nicht kaputt, das war so ein toller Moment.
Wie süß. Ja, ich finde Schauspiel und vor allem Schauspielschulen finde ich ganz spannend. Ich habe keinen Zugang zu dieser Kunstform. Also ich respektiere das total, aber ich selber habe keinen Zugang dazu.
Ich habe auch, also oft ist es schon so, dass Klischees und Vorurteile, die ich da habe, schon bestätigt werden.
Ja.
Ich bin vorher mal an dieser Schauspielschule vorbeigelaufen, da mussten die offensichtlich draußen eine Übung machen.
Ja.
Und die Übung war, dass man sich, glaube ich, so selber überwinden musste. Also das reime ich mir jetzt zusammen. Mhm. Und da stand die Gruppe draußen und zwei von den Typen mussten irgendwie ganz laut Sachen rufen.
Ja.
Einer so, Feuerzeug! Und ich dachte, oh Gott, halt bitte.
Einfach. Und einer so, es brennt! Das ist nicht Teil der Übung, ich mein's ernst, es brennt! Und alle anderen klatschen so.
Ja,
es gibt ja auch dieses Method-Acting, wo dann irgendwie Jared Leto zum Beispiel dauernd bei jeder Rolle heißt es, oh, er war so tief drin im Gehirn des Jokers, er hat Leute irgendwie beleidigt und irgendwelche Köpfe verschickt. Und da hat irgendjemand ganz richtig bemerkt, dass man solche Meldungen immer nur kriegt, wenn es irgendwie um negative Sachen geht. Also selten hört man, der Method-Actor musste halt eine nette Person spielen und war dann zwei Wochen lang als Teil seines Method-Acting mega nett zu allen. Das hört man nie. Es ist immer nur, ja, der hat Schweineköpfe verschickt und irgendwelche Leute belästigt, als Teil der Rolle. Da gibt es doch auch die Geschichte zwischen, ich weiß nicht wen, aber zwei Schauspieler, von denen einer halt sehr so Method Acting macht. Mhm. Also das heißt, dass man so lebt wie die Rolle und die Rolle nie ablegt. Mhm. Und der andere eben nicht. Und dass sie in der Szene so einen Marathon laufen sollten. Und der eine ist halt wirklich Marathon gelaufen, weil Method Acting. Und der andere ist halt ganz normal gelaufen. Und konnte danach weitermachen. Und der andere musste halt, der Method Actor, kurz Pause machen, weil er hat einen Marathon hinter sich gehabt. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, sag mal, hast du schon mal überlegt, zu Schauspielern einfach so zu tun, als würdest du Marathon laufen?
Aber das ist die Frage, wer ist der krassere Schauspieler dann von beiden, ne?
Ja, und
der das lebt oder der das spielt?
Ja, aber ist dann das dann auch gespielt? Weil, also ich kann auch so tun, als wäre ich Marathon gelaufen, weil ich Marathon laufe. Das ist jetzt nicht so die hohe Kunst.
Das stimmt eigentlich.
Da kriege ich jetzt sehr viel Ärger von Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich habe keine Ahnung davon. Das ist jetzt aus komödiantischen Gründen.
Aber das ist trotzdem eine interessante Herangehensweise. So. Wer ist der bessere Schauspieler? Der richtig eintaucht und das dann ist? Oder der spielt?
Der spielt. Ja. Also ja, ich bin da der Meinung, Method Acting ist ein Scam. Das ist nicht echtes Schauspiel. Und bin bereit für, nein, Quatsch, ich weiß, dass das nicht stimmt. Noch eine sehr interessante Story von,
James Dean. Jetzt blühst du auf, jetzt, wo wir eigentlich fertig sind, wo ich gedanklich schon raus bin.
Komm, damit verabschieden wir uns, aber auch mit dieser kleinen Mini-Story. Da geht's darum, dass der da in der Schauspielschule war und die Aufgabe war, auch völlig absurd, spielt ein Hühnchen kurz bevor die Atombombe runterfällt.
Okay.
Also offensichtlich war der Schauspiellehrer nicht wirklich Schauspiellehrer, sondern hat sich da so durchgeblufft und meinte, für die nächste Übung seid ihr Hühnchen. Und alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen sind halt ausgerastet, weil die Angst vor der Atombombe hatten, außer James Dean, der gesagt hat, der ist einfach so ganz normal rumgelaufen.
Checkt das denn nicht?
Und und dann meinte der Lehrer, was ist dein Ansatz? Und dann meinte James Dean, ich bin fucking Hühnchen.
Ja.
Woher soll ich wissen, dass jetzt eine Atombombe kommt? Und alle anderen so, oh, fuck, ja, stimmt.
Ja.
Ja, und damit, denk da mal drüber nach.
Denk ich drüber nach.
Was weiß das Hühnchen schon von einer Atombombe? Mit diesen Worten, bis nächste Woche.
Bis dahin.
Danke fürs Hören und ciao.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.